Hallo zusammen. Ein kleiner Disclaimer heute vom Schneidetisch. Wir möchten uns an dieser Stelle schon mal ausdrücklich für die etwas schlechtere als übliche Tonqualität entschuldigen. Wir hatten bei der Aufnahme dieser Episode sehr viele Probleme mit unserer Aufnahmetechnik. Die Episode ist anhörbar, ja, und wir haben uns dagegen entschieden, die nochmal aufzunehmen, weil sie halt auch recht lang geworden ist. Eventuell wird es für Menschen, die diesen Podcast in einer höheren Geschwindigkeit hören, etwas schwierig sein. Wir haben manchmal so Aussetzer und dann kommen die nächsten Worte irgendwie in einer etwas verstärkten oder verschnellerten Geschwindigkeit. Wir hoffen, wir haben das Problem schon in den Griff bekommen, aber für diese eine Episode müsst ihr da jetzt mal durch. Wir bitten um Entschuldigung. Okay, man kann also die auch sehen, wenn der Kopf arbeitet.
Ja, sorry. Ich weiß, ich kann schon die Klappe halten, aber das Problem sind die Untertitel auf meinem Gesicht.
Ja, ja. Alles klar. Noch irgendwelche sonstigen Vorbemerkungen? Letzte Worte habe ich heute nicht. Nein, die mache ich erst am Ende der Episode.
Nö.
Okay. Dann lass uns doch einfach loslegen. Ja.
Zum Grünengelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Ich glaube, womit willst du anfangen? Mit dem Recap vom letzten Wochenende,
das ja, bitte.
Großartig war.
Es ist aber ein sehr kurzes Recap. Also ihr Lieben. Diese Episode ist jetzt die erste, die wir aufnehmen, nachdem wir das Wochenende in Kassel waren. Deswegen, wir hatten, ja, jetzt muss ich auch überlegen, weil Podcast-Kontinuum.
Ja, diese Episode erscheint voraussichtlich Ende November.
Oh, okay. Also wenn ihr das hört, ist das jetzt schon 4 Wochen her. Aber es war geil.
Ja, es war ganz großartig. Wir sind immer noch geflasht. Das ist nach einer Woche.
Ihr habt das Interview ja sicherlich alle gehört. Es gab aber neben dem Interview noch ganz viele andere tolle Momente. Wir haben ganz viele signierte Bücher bekommen.
Der Mann hat eine Engelsgeduld, ist höflich ohne Ende und es war einfach mega. Also ehrlich, wenn ich diese Bücher nicht schon schon gerne lesen würde, weil sie wunderbar geschrieben sind, würde ich sie jetzt noch viel, viel lieber lesen, weil dieser Mann einfach großartig ist. Er ist höflich, er ist lieb, er ist nett, er hat einen wunderbar sarkastischen Humor, den ich ja liebe. Ja, ist einfach großartig.
Wir haben außerdem ein paar sehr nette Menschen aus dem Ted Williams Forum kennengelernt. Wir haben Sabrina nicht geblitzdingst. Ich bin mal gespannt, ob das im Laufe der kommenden Jahre noch irgendwelche Einflüsse auf unsere Podcasts hat.
Das können wir dann gleich heute ausprobieren.
Echt?
Ja, ich sag gleich Tiamak.
Ja, okay. Ja, gut.
Aber wir werden
Tiamak überlebt. Okay. Das können wir schon mal leaken. Aber ja, gut. Also Tiamak lebt im letzten König von Ostenart auch noch. Also ja, bestehen gewisse Hoffnungen dafür, dass er das irgendwie heute überlebt, eine Begegnung mit dem Kokkindrill. Doch dazu kommen wir dann später. Nein, aber was wir euch eigentlich erzählen wollen. Wir waren ja dann am Freitag in Kassel. Das Erste, was passiert ist, wir haben uns mit Marius getroffen und haben einen sehr netten Nachmittag bei Kaffee und netten Gesprächen über Gott, die Welt, Ostenart und Bienen geführt. Um es mal so ganz kurz zusammenzufassen, hast du noch was zu ergänzen?
Bücher. Wir haben auch ganz viele über Bücher
gesprochen. War das nicht in Ostenart inkludiert?
Naja, gut, es gibt ja auch noch andere Bücher, aber gut.
Ja, gut, okay. Alles gut. Also, Marius ist auf jeden Fall extra von aus der Nähe von Bielefeld angereist. Damit haben wir halt, mit dem Marius haben wir einen sehr netten Nachmittag verlebt, sind daraufhin in die Buchhandlung Vitor in Kassel gelaufen und haben dort an der Lesung teilgenommen. Das war alleine schon großartig.
Ich finde es auch großartig, dass wir nicht nur Werbung für unseren Podcast machen konnten, sondern auch die einen oder anderen, also zumindest den einen getroffen haben, der gesagt hat, oh, ihr seid die mit dem Podcast.
Ja, großartig.
Fand ich auch großartig. Also wir wurden auch erkannt.
Dafür, dass wir nur so eine Handvoll Zuhörende haben, weil wir doch einen sehr nischigen Podcast haben, fand ich das auch schon sehr großartig. Aber Das ändert sich ja vielleicht auch irgendwann nochmal mit dem nischigen Podcast. Jedenfalls sind wir danach am Freitagabend noch mit Ted, dem Ilva, dem Gerrit, der seines Zeichens der Inhaber der Buchhandlung ist, der Vertreterin von Claire Cotta und weiteren netten Menschen aus dem Ted Williams Forum. Habe ich jetzt noch irgendjemanden vergessen?
Ja, besser, du möchtest jetzt noch explizite Mitarbeiter von Gerrit mit erwähnen, aber dessen Name ich sowieso nicht weiß.
Ich glaube, der hieß Markus.
Okay.
Also wollen wir dann noch essen zum Italiener in der Osteria in Kassel. Ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob die das jemals hören werden, aber die haben tatsächlich abends die Küche um 10 Uhr noch für uns aufgehabt und haben noch was zu essen aufgetischt.
Und zwar nicht gerade wenig. Sehr, sehr lecker.
Und nicht gerade unlecker vor allen Dingen. Deswegen auch ganz großes Lob und exklusive Empfehlung an dieser Stelle. Finde ich, ist auch definitiv mal erlaubt, ne?
Ja.
Und im Laufe des Abends stellt sich heraus, dass Ilva und Ted noch jemanden suchten, der sie wohl am nächsten Abend zur Lesung nach Göttingen gefahren hätte. Wir haben das ganz uneigennützig dann mal angeboten, dass wir das natürlich auf jeden Fall tun würden.
Wenn dir ein Auto gestellt wird, wärst du sehr gerne, ja.
Ich fahre auch mit meinem eigenen Auto gerne, also das ist völlig
egal.
Ja,
das wäre ja nicht an der Ort und Stelle gewesen, von daher.
Ja, gut. Gut, wenn ich mein eigenes da gehabt hätte, wäre natürlich einfacher gewesen. Aber gut, ich fahre ja ungefähr alles, was vier Räder hat. Ob es danach noch heile ist, ist die nächste Frage. Das Auto habe ich aber heile gelassen. So, sind also am Samstagnachmittag zu Ilva gefahren, um da das Interview aufzunehmen. Den Zusammenschnitt habt ihr ja sicherlich alle schon gehört. Und dann sind wir am Samstagabend nochmal nach Kassel nach Göttingen gefahren und haben uns dann noch eine Lesung angehört.
Grandioserweise, damit es uns ja nicht langweilig wird, haben die beiden auch noch ein paar der Fragen geändert und vor allen Dingen hat Ted noch seine Passage im Buch geändert, damit wir uns nicht zweimal das Gleiche anhören müssen.
Ja, aber das hätte ich am liebsten gedacht, Mensch Ted, ich muss das doch nachher alles aus Sabrinas Hirn wieder rauskriegen. Lass das! Aber das, in dem Moment hat er, glaube ich, nicht dran gedacht, er wollte einfach nur nett sein. Was ja auch nicht schlimm ist. Also es ist wirklich, wir hatten unheimlich viel Spaß. Gleichzeitig war es fürchterlich aufregend, anstrengend und großartig. Einfach nur großartig. Wir haben schon gesagt, wir machen das dann so in ein, zwei Jahren wieder, ne?
Gerne. Ich möchte trotz allem nochmal festhalten, dass Ilva ein riesen Dankeschön gebührt, dass sie uns das alles einfach so ermöglicht hat. Weil sie nicht nur die Moderatorin dieser beiden Lesungen war, sondern halt auch wir bei ihr zu Hause aufnehmen konnten, weil sie die Geduld mit uns hatte, dass sie uns mit zum Essen das alles mit organisiert hat. Also vielen, vielen lieben Dank an Ilva nochmal an dieser Stelle.
Ja, definitiv. Ich hoffe, und natürlich an Ted. Das wird er zwar nicht hören, aber vielleicht reicht es ihm Ilva weiter, denn Ilva hört ja immer sehr brav bei uns zu. Hallo Ilva, liebe Grüße. So, haben wir jetzt noch was zu Kassel zu sagen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir können uns in unseren beiden Kapiteln... Nein,
das können wir nicht. Ich habe nämlich noch zwei Sachen, die ich vorher loswerden möchte. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, wo ich gerade meine Unterlagen hingeschmissen habe. Ach, da unten, Moment. Und zwar zwei Sachen, die ich noch sagen möchte. Das erste ist, ich möchte mich bei euch allen für die vielen, vielen Fragen und Anregungen zu Fragen bedanken. Wir haben jetzt die Fragen in dem Interview eher ein bisschen allgemeiner gehalten. Es haben einige von euch sehr, sehr spezifische Fragen gehabt, die in dem Zusammenhang so viel Erklärung verlangt hätten, dass wir das wirklich, ja, also ich sag's mal so, in einer Nicht-Muttersprache ist das echt schwierig, obwohl ich mir die Fragen alle auch tatsächlich auf Englisch vorformuliert hatte. Nichtsdestotrotz, ein herzliches Dankeschön für alle, die Fragen hatten. Namentlich erwähnt wären da Marius, Bernd, Anna, Miriam und Nicole. So, und Anna kriegt gleich noch ein Dankeschön. Die hat nämlich auch noch eine Tasse gekauft und uns damit eine Stunde auf Phonikverbesserung für den Podcast spendiert. Vielen, vielen Dank euch allen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse, dass wir euch in den Gesprächen mit Ted nicht erwähnt haben und auch vielleicht, dass die eine oder andere Frage durchs Raster gefallen ist. Die sind auf jeden Fall nicht weg. Und eventuell kommen wir dann bei einer nächsten Gelegenheit auch nochmal darauf zu sprechen. Manche Sachen passten auch nicht so ganz, wenn es schon wirklich weit in den letzten König von Ostenart reinging. An dieser Stelle viele Grüße an Nicole. Das wäre, glaube ich, beim jetzigen Stand der Fragen zu weit gegangen. also beim jetzigen Stand, nicht der Fragen, sondern beim jetzigen Stand des Podcasts, weil wir nun wirklich noch sehr am Anfang sind. So, und jetzt. Nein, du möchtest
ja,
immer
noch. Ja, ich möchte trotzdem auch noch mal von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank für die Beteiligung sagen.
Ach so, okay. Ich dachte, dass ich da jetzt für uns beide gesprochen hätte, aber auch das.
Sicher.
Gerne. Doppelt hält besser. So, und jetzt kommen wir nach gefühlt einer halben Stunde. Mal gucken, was da nachher geschnitten noch bei überbleibt, nachdem ich meine Katastrophen rausgeschnitten habe. Jetzt kommen wir dann mal zu unseren beiden heutigen Kapiteln. Es geht um die Kapitel 11 und 12, die Gebeine der Erde und Hohlflug. Richtig?
Ja, genau. Richtig.
Bevor wir damit anfangen, wir starten jetzt in Teil 2 vom Abschiedsstein. Der Titel des zweiten Teils heißt Sturmhand. Und meine erste Frage an Sabrina, erzähl mal, was fällt dir zu Sturmhand so ein?
Ja, gar nichts.
Gar nichts. Also der erste Teil hieß ja Sturmauge.
Ja, da hatten wir ja das mit, ja, wir befinden uns vielleicht gerade irgendwie im Auge des Sturms. Wenn dann noch eher, ja, vielleicht packt jetzt der Sturm irgendjemanden und schleudert uns durch die Gegend, keine Ahnung. Das wäre momentan so.
Ja, ich habe dazu noch zwei weitere Anmerkungen. Also das, was du sagst, stimmt. Also es war jetzt tatsächlich so, dass erstmal nicht so viel passiert ist. Und jetzt in diesem Teil, ich weiß ja schon, was kommt, geht es demnächst so richtig zur Sache. Zwei Dinge, die mir mit dem Titel Sturmhand so einfallen. Das erste ist, dass es eine Kombination aus Sturmkönig und roter Hand ist.
Ah, da glaube ich nicht drüber, aber ja.
Aha, also der Sturmkönig und die rote Hand haben da sicherlich irgendwo Finger im Spiel, was jetzt tatsächlich aber nichts Überraschendes ist, sei mal dahingestellt. Das zweite, bei Hand fällt mir die Hand des Königs ein.
Okay.
Und das ist gut, Wulf.
Ja, und der ja immer skeptischer wird, was das Vorgehen seines Freundes betrifft.
Siehst du? Und so findet sich auch in diesem Teil wahrscheinlich wieder einiges von den Titeln wieder. Hatten wir Ted ja auch in unserem Interview gefragt, dass er hat sagt, er versucht immer, dass das zumindest wie so eine Stimmung sich durchzieht. Und dann bin ich ja mal gespannt, wenn wir am Ende dieses Teils sind, was davon so überbleibt. So.
Nachdem ich jetzt weiß, wie er seine Kapitel und seine Bücher schreibt, finde ich das noch viel bewundernswerter.
Ja, ist großartig, ne?
Ja, sehr. Der Mann ist großartig. Das ist ja jetzt meine einheitliche Meinung.
Ja, wir sind eigentlich immer noch begeistert. Nicht mehr Fangirls, sondern Superfangirls. Wir haben eine Beförderung gekriegt. So, Level up, ne?
Ja.
So, und jetzt halte ich mal meine Klappe und Sabrina erzählt uns mal ein bisschen was zu Kapitel 11, die Gebeine der Erde.
Wir sind in Hernestier. Wir kriegen erstmal einen groben Überblick allein über die Hernestier und die dort lebenden Menschen, also die ja schon immer den Sithi wohlgesonnen waren und die auch früher mit ihnen Handel getrieben haben.
Sorry, ich quatsch schon wieder dazwischen. Ja. Mehr dazu gibt es dann in Brüder des Windes.
In welchem Jahrzehnt wir das auch immer besprechen werden?
Das war gar nicht mehr so lange, weil das ist, okay. Also wenn wir mit dem Nonnenkönig und dem Engelsturm durch sind, kommen erst noch das Herz der verlorenen Dinge, glaube ich.
Also es dauert gar nicht mehr so lange, nur 2,5, 3,5 Jahre oder so.
Es kommt drauf an, wie schnell du liest.
Das werden wir dann später noch besprechen, wie schnell wir weitermachen.
So machen wir das.
Gut.
So, aber jedenfalls, Entschuldigung, ich bin schon wieder still.
Wir sind immer noch in Hernestier. Die Hernestiri und die Sisi haben früher miteinander auch Handel getrieben und die Hernestiri sind wohl auch diejenigen, die den Sisi auch immer noch am wohlgesonnensten sind. Für das, ich glaube, die Hernestiri, wenn ich das richtig verstanden habe, haben halt besondere Gegenstände, die besonders gearbeitet waren. Ich gehe mal davon aus, dass das Waffen- oder Gebrauchsgegenstände waren. Das habe ich jetzt nicht ganz so rausgelesen. Und die Sisi wiederum haben dafür Edelsteine bekommen, die aus den Gebirgen von den Hernestiri geschürft wurden. Ja, das ist so das, was ich aus diesem Teil mit den über Hernestir rausgezogen habe. Wolltest du noch irgendwas ergänzen? Kommen wir zu Eolia. Darf ich?
Ja.
Also Eolia irrt da irgendwo durch die Gänge des Grimmsburg. Da haben sich wohl die letzten Überlebenden des Hofes und der Hernestiri aus die Geflüchtet sind zurückgezogen. Ich glaube, da sind sie schon seit 3 Wochen kann das sein. Mhm. Und Eolia ist auf der Suche nach Miriamel. Ey, Quatsch. Ja, irgendwas mit M halt. Ich und Namen. Wieder ein Feld auf meiner Bingo-Karte, danke. Eole ist auf der Suche nach Meglin, die anscheinend es sich zur Gewohnheit gemacht hat, hier sämtliche Gänge des Höhlen zu durchsuchen, auf der Suche nach was auch immer, weil darüber redet sie anscheinend nichts außer. Und sie verschwindet quasi, nachdem sie ihre Aufgaben erledigt hat, und an dem einen Tag ist sie wohl etwas länger verschwunden. Und deswegen macht sich Eole Sorgen und sucht sie jetzt. Er hat sinnigerweise ganze zwei Fackeln dabei. Also eine angezündet und die andere als Reserve. Und die zweite geht jetzt eben gerade so langsam aus, wo er sich jetzt Gedanken macht. Suche ich weiter oder gehe ich zurück? Aber er entscheidet sich dafür, weiterzugehen. Auch wenn er sich in diesen Höhlen überhaupt nicht wohl fühlt.
Und auch überhaupt nicht auskennt und gar nicht weiß, wo es lang geht.
Ja, beides. Also ich meine, ich kann ja auch ein bisschen verstehen, ich möchte da unten auch nicht rumkurven. Das wäre schon für mich auch ein bisschen so ein Albtraum.
Ja, und dann schon gar nicht mit der Androhung, dass er da demnächst im Dunkeln steht, weil wir treffen ihn ja das erste Mal, als er überlegt, ob er jetzt zurückgehen soll, weil die erste Fackel abgebrannt ist. Er ärgert sich auch, dass er keinen Feuerstein mitgebracht hat, weil dann könnte er ja einfach im Dunkeln weiter und nachher die Fackel wieder anmachen. Und meint dann also tatsächlich, ja gut, ich gehe dann wohl mal noch ein bisschen weiter. Wie schlau oder nicht schlau das war, sehen wir dann gleich.
Ja, letzteres. Ja, er findet auf jeden Fall noch Markierungen derjenigen, die damals in den Höhlen geschürft haben. Also so ein bisschen habe ich auch so ein bisschen Khazad-Dûm-Vibes. Sie haben ja, alle zu tief gegraben.
Ja, und ich habe Minen von Moria-Vibes gehabt nachher, als sie an der Tür waren.
Das da dann erst recht.
Ja, ne? Mhm.
Er irrt auf jeden Fall, anders kannst du es gar nicht sagen, weil er kennt sich ja wirklich nicht aus, er irrt da weiter durch die Gänge auf gut Glück. Wie gesagt, sieht da die Markierungen, setzt da auch noch sein eigenes Gebet drunter in der Hoffnung, dass er da je wieder rauskommt.
Sein eigenes was bitte?
Gebet. Ich habe das irgendwie so gelesen, dass das so quasi so an diesen Gott, die Heilstiere haben doch an diesen Gott, der quasi für die
Guam.
Ja.
Den genau. Hundegott, den Erdhund.
Mhm.
Ja, aber genau, er setzt doch da kein Gebet drunter, er setzt doch da seine Rune drunter, damit er weiß, wo er langkommt.
Ja, aber ich habe das trotz allem schon so verstanden, dass das so als Art Gebet oder Bitte um Segen oder so gedacht ist.
Ah, okay. Ja, gut. Kann man durchaus so interpretieren. Auf die Idee bin ich gekommen. Völlig in Ordnung.
Naja, gut, das also, ja, seine Gedanken. Ich weiß ja, so in Richtung Gebet vielleicht deswegen. Ja. Jedenfalls setzt er auch da seine Rune drunter und irrt weiter. Finde dann, glaube ich, auch eine etwas größere Höhle.
Moment.
Ja.
Was ist denn mit den Tiefschürfenden und Unterirdischen? Also, andere Opfer baten um die Hilfe von Kuams Dienern, den tiefschürfenden Unterirdischen, übernatürlichen Wesen, die sich angeblich glücklichen Bergleuten geneigt zeigten und ihnen reiche Erzadern offenbarten.
Ja, stellt sich die Frage, ist das auch wieder ein eigenes Volk oder ist das vielleicht auch, gehören die auch mit zu den Sisi?
Lass mich gucken. Ob wir eine Definition im Anhang haben. Ich habe es vorhin nachgeguckt, aber ich war mir nicht sicher, ob wir es schon hatten. Deswegen bin ich da jetzt nicht so ganz besonders gut vorbereitet. Okay, ist leider noch nicht weiter ausgeführt. Macht aber nichts. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle bitte Unterirdische betonen.
Gut. Wir haben also irgendwelche unterirdischen Wesen. Gut.
Die sich eventuell den Menschen zeigen. Und eventuell reiche Bergschätze zeigen.
Und ja. Eventuell wohl die Sonnen sind. Okay.
Gut.
Eole hat auf jeden Fall auch die Vermutung, dass Maglin so langsam aber sicher den Verstand verliert. Ich meine, diesen Eindruck hat, glaube ich, ja nicht nur er, sondern, glaube das halbe Volk. Eben weil sie ständig alleine auf Achse ist. Und auf jeden Fall überlegt er jetzt dann doch vielleicht mal auf seiner Zeit wäre umzukehren, weil seine zweite Fackel, glaube auch schon ungefähr zur Hälfte runtergebrannt ist. Und irgendwie er zurückkommen muss, als er wenig Gesang hört aus irgendwelchen Tiefen.
Ja, er macht sich da sehr Sorgen über Maglin, die, also aus meiner Sicht entwickelt Maglin manisch-depressive Züge.
Dem kann ich nicht widersprechen.
Ne? Also sie ist da von dieser Idee besessen, das sagt, denkt sich Eole dann auch, dass sie Hilfe bei den Göttern suchen will und dass sie die anscheinend irgendwie unter der Erde sucht. dass sich auch alle irgendwie Gedanken machen, dass sie sich verändert. Und ja, sie ist wohl auch gebeten worden, sich nicht so weit von den restlichen Herrn des Tiri zu entfernen, weil sie ja eigentlich diejenige ist, auf der die ganze Hoffnung des Königreiches liegt, weil Ina Wen sich auch nicht unbedingt als großartige Herrscherin hervortut.
Ja, die ist auch einfach
der Rest der Königsfamilie ja verstorben ist. Und Megan wird dann auch wohl ziemlich biestig, so nach dem Motto, ich kann mit meiner Zeit machen, was ich will, solange ich meine Pflichten erledigt habe. Und geht weiter ihrer Wege und lässt sich auch von niemandem was vorschreiben, ne?
Ja, ist halt schwierig, weil sie ist halt nun mal die Letzte, quasi, die von diesem Herrscherhaus übrig ist. Also da, ja, ich glaube, sie sieht das anders. Sie denkt sich wahrscheinlich, sie tut das ja für ihr Volk, kommt aber halt anders rüber, weil sie sich ja niemandem gegenüber irgendwo erklärt.
Ja, auch darauf bestimmt, dass sie alleine geht. Es wäre ja auch kein Thema gewesen, da irgendwelche Leute mitzunehmen, dass sie dann nicht alleine in der Dunkelheit rumirren muss. Das ist ja auch was, worüber Eole sich Gedanken macht, dass sie, wenn sie fällt zum Beispiel und sich ein Bein bricht oder einen Fuß verstaucht, dann kommt sie ja auch nicht zurück.
Ja, wäre für alle Seiten einfach, wenn sie irgendwelche Leute mitnehmen würde.
Ja.
Weil ich meine, was soll sie jetzt groß verheimlichen, wenn sie es ja eigentlich für ihr tut?
Ja, genau. So, und dann hört Eole irgendwann Gesang. Hast du erkannt, welches Lied das war?
Ich glaube, das war das gleiche Lied, das sie schon vorher gesungen hat, als sie zurück ins Lager kam.
Ja, für unsere Zuhörenden, das ist das Lied von Druki und Nenai Su. Kennen wir aus Kapitel 6, die namenlosen Toten.
Wenigstens darum, um die Namen auszusuchen.
Das ist ja mein Job hier. Dieses allwissende Wesen zu spielen, was da über allem schwebt und sowieso alles weiß. Ich habe es auch nachgeguckt. Ist mir auch das erste Mal aufgefallen und denke ich, das habe ich doch gerade, hatten wir doch so, der Text kam mir irgendwie bekannt vor. Und ja, dann habe ich es nachgeguckt.
Ja, er geht auf jeden Fall dieser Stimme nach oder diesem Gesang. Nur irgendwie stolpert er dann wieder durch die Gegend, verliert seine Fackel, die natürlich auch aus dem Tier in der Pfütze ausgeht. Und das Letzte, was er gesehen hat, ist, dass da eine Treppe nach unten führt. Und ehrlich, im Dunkeln, durch ein Gebirge zu irgendwelche Höhlen zu stolpern, im absoluten Dunkeln. Das ist also für mich.
Ja, die Frage ist jetzt halt nur tatsächlich, was soll er jetzt machen? Soll er versuchen zurückzugehen oder soll er versuchen, wenn er jetzt schon was gehört hat, auch weiterzugehen und zu hoffen, dass Megwin vielleicht, wenn er sie denn dann findet, Klammer auf, was ich nach heutigen Einschätzungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 50 Millionen betrachten würde, Klammer zu. Ja, zurück ohne Licht, vorwärts ohne Licht, mit der Hoffnung, eventuell Licht zu finden, ist beides ziemlich bescheuert.
Ja, mit der Hoffnung, dass es auch wirklich Megwin ist. Wer weiß, was sich da alles umtreibt. Also ich hatte da auch sehr unangenehme Erinnerungen, als Simon sich da durch das komplette Dunkel des Hochhorstes geirrt ist. Ich hab mir schon gedacht, wir machen das jetzt aber bitte nicht einmal pro Buch. Das könnte unangenehm werden. Ich fand's gruselig unten. Da ist wieder noch kein Kommentar. Da habe ich wenigstens sowas, worauf ich mich freuen kann.
Freue dich nicht so früh. Ja, Eole. Das habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass Eole in meiner, als ich die Bücher die ersten Male gelesen habe, war das nicht Eole, sondern Eloer für mich. Ich habe den immer falsch gelesen. Aber es war dann einmal so, es war so verknüpft und deswegen verhaspel ich mich bei dem auch jetzt manchmal noch. Also Eole stolpert dann im Dunkeln diese Treppe runter.
Finde dann doch glücklicherweise irgendwann zumindest einen reichen Lichtschimmer, der dann auch entgegengeht. Ich finde da irgendwo in einer Wand, also ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ist das wirklich nicht irgendwo im Gang, sondern an der Wand und relativ weit unten ein Loch, wo das Lichtschimmer immer heller wird. Und der sich dann in eine etwas größere Höhle wieder öffnet.
Ja, da zwängt er sich wohl durch so einen Spalt durch, ne?
Ja. Wie gesagt, gruselig.
Ja, meinst du das auch nicht? Also ich bin auch nicht so jemand, der sich in so Höhlen wohlfühlt. Das, nee. Wenn man da so drüber nachdenkt, wie viel er da so über einem drüber ist, nein.
Sind wir uns einig. Ja, auf jeden Fall findet er da jemanden. Und glücklicherweise ist es diesmal Megwin.
Ja,
die ist auf jeden Fall da ausgerüstet. Die hat nämlich zwei Öllampen dabei. Und schimpft Eole auch. So frei nach dem Motto, wieso geht der denn nur mit quasi einer Fackel los? Und das ist schon leichtsinnig. Hat sie auch recht.
Ja, und als Eolia da eintrifft, ist Megan tatsächlich am Schlafen. Die schreckt also so am Schlaf hoch, weil sie nämlich die Tür, von der wir gesprochen haben, gefunden hat und sich so lange an der Tür zu schaffen gemacht hat, um die aufzubrechen, dass sie sich, nachdem sie die aufgebrochen hat, erst mal ausruhen musste. Und dabei ist sie wohl eingeschlafen.
Aber wo
sie versucht dann auch Eolia zu erklären. Bitte?
Aber wo kam dann der Gesang her?
Ein Echo.
Okay.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat sich das auch nur eingebildet.
Ja, das hat mich tatsächlich aber halt ein bisschen irritiert, weil ich mir gedacht habe, also wenn sie jetzt geschlafen hat, dann kann sie ja nicht gleichzeitig singen oder singt sie schon im Schlaf und ich fand das ein bisschen, naja, okay, da unten ist sie ein bisschen unheimlich.
Ja, du hast wohl recht. Naja, gut. Jedes Mal als dichterische Freiheit. Ich glaube, seit letztem Wochenende kann ich Ted auch alles verzeihen.
Also wir stehen vor dieser Tür.
Genau.
Megan hat und sich an ihr zu schaffen gemacht und versucht, diesen Türriegel aufzubrechen.
Ja, und vermutet dahinter die Cici. Sie sucht also wirklich die Cici, die alten Verbündeten der Herrn des Tyrik. Deswegen hatten wir am Anfang dieses Kapitel diese lange Einführung, dass die Cici und die Herrn des Tyrik ja schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, wie lange auch immer, befreundet gewesen waren. Hm?
Dass die Tür ins Reich der Friedlichen, nannte Megan das.
Ja,
Megan hat auch mal wieder keine hohe Meinung von sich. Sie sagt auch, dass sie glaubt, dass sie in Eolias Augen Linderin ist, dass sie aussieht wie ein Pferd. Und man denkt, ach, Mensch, sag doch sowas nicht. Also, Schönheit liegt im Auge, das macht das.
Ja, und ich finde, in diesem Kapitel wird auch wieder ganz deutlich, dass die beiden eigentlich sich mal hinsetzen und reden müssen.
Also, oh ja.
Reden. Wie vernünftige Menschen reden, weil Eolia ist, glaube ich, inzwischen sich auch darüber im Klaren, dass er für Megwin mehr empfindet als nur Liebe zu seiner Prinzessin. Also Liebe im Sinne von, ich bin Untertan, du bist Herrscherin. Und dass Megwin in Eolia verknallt ist, ist man nun schon nicht erst gestern. Aber die kriegen es halt einfach nicht gebacken, sich gescheit hinzusetzen. Und da traut sich auch keiner, den ersten Schritt zu machen. Eolia ist im Moment fürchterlich verunsichert, weil Megwin halt in seinen Augen wirklich verrückt wird, weil sie halt diesen Hirngespinsten nachjagt, während Megwin halt daran gehindert wird, dass sie halt von sich selber so ein Bild hat, dass sie meint, sie wäre halt keine Frau, die jemand wie Eolia in irgendeiner Weise attraktiv finden würde. Also die eiern da die ganze Zeit rum und ich habe so viel mit den Augen gerollt, ich dachte,
ja, vor allen Dingen, musst du nur mal, weil ja auch Eolia das eine oder andere aufzufallen scheint. Weil er ja sagt, dass Megwin nicht zu den Schwächeren und Schüchternen gehört, außer in seiner Gegenwart, wo ihm aufgefallen war, dass ihre scharfe Zunge plötzlich stumpf wurde.
Ja, ja.
Überraschung, warum wohl? Das ist schwierig.
Ja.
Lass mich raten, wir machen das noch länger mit.
Kein Kommentar. Kein Kommentar.
Gut.
Sonst wäre es auch langweilig.
Wie auch immer, die beiden öffnen diese Tür.
Jawohl.
Also bittet ihn darum, natürlich
Ich fand die Diskussion zwischen den beiden auch sehr schön. Also Eolia wollte eigentlich mit ihr zurück. Sie will aber unbedingt diese Tür aufmachen. Und dann wird da verhandelt, so nach dem Motto, also wenn ich die Tür aufmache, also Eolia sagt, wenn er die Tür aufmacht, will sie dann mitkommen, nach oben. Und Megwin sagt, ja, ja, kein Problem. Und dann machen die die Tür auf. Und zwar ist es so, dass Eolia das alleine nicht schafft. Megwin hilft ihm. Und als Eolia dann sagt, so und jetzt gehen wir zurück, sagt Megwin, nee, 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 ihr habt nicht die Tür alleine aufgemacht, ich habe euch geholfen. Jetzt gehen wir doch noch weiter. Also die dreht da auch äußerst manipulativ alles zu ihren Gunsten.
Ja, der Herrscher halt.
Ja, ja. Aber gut, sie haben dann die Tür auf. So, und ja. Was finden sie hinter dieser Tür?
Tatsächlich anscheinend eine riesige Höhle mit einer Art Stadt. Und so wie es beschrieben wird, scheint es schon eine der Sifi-Städte zu sein. Also mit irgendwelchen schlanken Türmen und ich hatte schon eher das Gefühl, dass Megwin recht hat, dass das eine dieser Sifi-Städte ist. Aber sie scheint verlassen zu sein.
Welche könnte es denn sein? Wir haben ja später nochmal so eine Lehrstunde, wo Binabik Simon die einzelnen Sifi-Städte nochmal erklärt. Weil wir aus einem anderen Hintergrund kommen, die da auch drauf zu sprechen. Und da haben wir dann tatsächlich das erste Mal wirklich alle 9 Städte zusammen.
Dann blätter ich mal vor, soll ich dann mal spoilern. Na, gut, dass wir zwei Kapitel gemacht haben. Dann würde ich mal schätzen, entweder ich hätte zwei zur Auswahl.
Okay.
Weil die Lage nicht so genau geklärt ist. Entweder Metsu Tua oder Hikayo.
Okay.
Können wir ja später auch nochmal drüber reden.
Ja, können wir später auch nochmal drüber reden. Aber ich glaube tatsächlich, es wird nachher sogar klar, welche es ist. Aber da können wir dann an der Stelle nochmal drüber reden. Nochmal gerade auf die Schnelle. Metsu Tua, Hikayo, hattest du jetzt gesagt, ne? Nakiga, Tumetai, Daichi Kiza, Enki Shousaye, Asua, Kementari und Dina Zenai. Ja? Gut. Wir können dann ja nachher an der Stelle nochmal drüber reden, welche von den Neunen das denn hier sein könnte. Ja?
Ja. Gut. So, jetzt stehen auf jeden Fall diese beiden vor dieser Stadt, von der Eole hofft, dass sie wirklich so verlassen ist, wie sie aussieht. Da sind wir wieder bei den Minen von Moria. Man weiß es nicht so genau. Die sahen auch erst verlassen aus.
Kadadum.
Ja. Ja, es ist doch gewisse Parallelen sind zu sehen. Wer weiß, vielleicht haben auch die Sichi zu tief gegraben. Auch diese Tür, das war so dieses, gibt's keinen Zauberspruch, so tritt
ja,
sprich Freund sprich und tritt ein.
Freund und tritt ein.
Melon. Nein, wir machen ganz einfach
wir machen
die Wege kaputt.
Wir machen das mit Muskelschmalz auf. Ist nichts mit Freund und so. Nein. Aber das wäre ja wahrscheinlich auch schon wieder viel zu viel Magie gewesen. Wir haben ja in dem Interview mit Ted gehört, warum er mit dieser ganzen Magiegeschichte nur sehr sparsam umgeht. Für diejenigen von euch, die es nicht gehört haben, also er meinte natürlich zum einen, dass die Magie immer mit einem Preis einhergeht, dass man also etwas dafür bezahlen muss und dass er mit Magie auch deswegen sehr sparsam ist, weil er nicht möchte, dass Magie so als ja, Retter in allen Lebenslagen benutzt wird. Also jetzt kommt auf einmal jemand her, macht Simsalabim, Abracadabra oder Sesam, öffne dich und dann ist die Tür auf. Ups. Ne, weil dann natürlich die Lesenden sich oft auch die Frage stellen, ja und wieso haben sie jetzt nicht das und das gemacht?
Warum haben sie nicht die Adler genommen?
Ja, genau. Und sind damit nach Moria geflogen und haben den Ring einfach von oben in den Vulkan geschmissen und damit wäre das ganze Theater vorbei gewesen. Punkt.
Ja, ja, gut, das war zwar nicht Moria, aber ja.
Nicht? Nein, nicht Moria, nein. Sondern oh, sag, hilf mir schnell.
Ja, würde ich gerne, wenn es mir einfallen würde.
Mordor heißt das.
Ja, danke.
Das bitte. Oh mein Gott, das wird wieder eine dieser epischen Folgen. Ich sehe das schon kommen. Wir haben schon eine Stunde rum und es ist eigentlich noch nicht viel passiert.
Ja, gut. Aber wir haben die Tür aufgebaut. Und die zwei stehen jetzt da oder verlassen wir sie. Noch irgendwas zu ergänzen von deiner Seite?
Nein.
Wir gehen jetzt nämlich in die sankelanische Edonitis. Zu unserem guten Iskrim nur. Der hat es auch geschafft.
Jo, hat er.
Wenn ich mal so rekapituliere, was er in dem Kapitel so alles erlebt, muss er ziemlich dicht hinter Miriamel angekommen sein.
Ja, definitiv. Denn es kommt ja später im Verlauf dieses oder des nächsten Kapitels. Er wird ja auch Zeuge, dass Prürates ankommt. Mhm. Und Miriam ist ja in der sankelanischen Edonitis angekommen, einen Tag bevor Prürates angekommen ist. Also der muss denen da ziemlich dicht auf den Fersen gewesen sein. Richtig.
Auf jeden Fall ist er immer noch inkognito unterwegs. Als Mönch Isbern, ist der Name seines Vaters.
Hat aber auch so ein bisschen Angst, dass seine Maskerade durchschaut wird, versucht sich da sehr zurückhaltend zu geben und stellt sich unter anderem auch die Frage, ob es irgendein Willkommensritual unter Mönchen gibt, das vielleicht nicht jeder kennt, sondern nur Eingeweihte kennen. Und also er ist da schon darauf bedacht, seine Verkleidung und seine, wie sagt man?
Tarnung?
Ja, seine Tarnung aufrechtzuerhalten. Halten, genau. Ich war jetzt gerade bei Identität und
Seine Tarnidentität.
Seine Tarnung oder seine Tarnfigur, dass er sich da also nicht verrät, dass er eben kein Mönch ist, genau.
Ich fand es auch sehr merkwürdig, dass Graf Strea ihn so einfach hat wieder gehen lassen, weil ich glaube ja nicht, dass er sich dem offiziell zu erkennen gegeben hat.
Nein, das hat er nicht. Er denkt da ja später drüber nach, wie Soße Treaf ihm das ausgerechnet gesagt hat. Und er macht sich ja auch Gedanken darüber, ob Streav eventuell aus irgendwelchen Gründen geahnt hat, wer er ist.
Muss er eigentlich was? Bitte? Muss er eigentlich was?
Ich bin fest davon überzeugt, dass Streav das wusste, ja, wer das ist. Der ist ja nicht. Der hat ja nun das größte Spionagenetzwerk. Dagegen ist das, was Prürates da zugange hat, ja irgendwie, ist das eine Gruppe von Erstklässlern ungefähr. Also Graf Streav, ich habe so das Gefühl, der weiß alles. Und ich glaube, der hat das schon absichtlich gemacht.
Ja, weil der hat ihn für mein Empfinden viel zu schnell gehen lassen und ihm viel zu viel gesagt. Allein, wo Miriam ist. Weil, wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass er einfach nur irgendein Mönch ist, der nach zwei anderen Mönchen sucht, warum sollte er dann ausgerechnet beim Grafen landen? Also, fand ich ein bisschen merkwürdig.
Nein, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass Tria weiß, dass das Iskrim nur war und dass er auch das, was er erzählt hat, mit Bedacht und Absicht erzählt hat. Ich halte Streav für so ein hintertriebenes Miststück, dass der genau weiß, was der tut.
Ja, das auf jeden Fall. Da möchte ich dir nicht widersprechen.
Mhm. Und er wird da schon irgendwelche Hintergedanken gehabt haben.
Jedenfalls ja. Sieht selbst Iskrim nur ein, dass er in seiner, solange er in seiner Zelle da hockt, in seiner Mönchszelle, überhaupt keine Informationen kriegt, weil da muss er sich schon mit anderen unterhalten. Es wird jetzt nicht so sein, dass irgendwann Miriam mehr kommt und bei ihm anklopft. Und wird dann auch trifft er auf drei weitere Priester, die anscheinend auch irgendwie quasi, was weiß ich, auf Pilgerfahrt sind in die sankelanische Edonitis. Das sind Bruder Septis, Rovalis und Nailin.
Mhm. Die kommen vom Mürmesee. Der Mürmesee ist so ein Stückchen östlich von Nabban in Richtung Swissinge. Ja. Rechts von Nabban.
Danke.
Bitte. Bruder Septis ist ein etwas älterer Mönch mit Hasenscharte, der demzufolge etwas unappetitliches Essen zu sich nimmt. Und es stellt sich mal wieder raus, dass die Mönche die größten Klatschweiber überhaupt sind.
Definitiv, ja.
Die wollen nämlich wissen, was es im Norden Neues gibt. Sie haben halt gleich erkannt, dass Iskrim nur aus der Rimmersmark stammt. Die gehen also zusammen zum Essen und Iskrim nur erzählt aber eigentlich gar nicht so viel und erfährt dafür im Gegensatz aber von diesen drei Mönchen, dass sie jemanden getroffen haben, der wohl Zeuge des Falls von Naglimund gewesen ist und auch von diesen weißen Dämonen berichten konnte. Ich weiß nicht, ob Iskrim nur das vorher schon wusste.
Weiß ich auch nicht, aber ich glaube, er hat auf jeden Fall erfahren, dass Naglimund gefallen ist.
Das auf jeden Fall.
Ja. Genau. Ich finde es halt auch immer wieder süß, wie er an seine Familie denkt und sich Sorgen macht.
Er ist ein sehr, sehr familienverbundener Mensch, ne?
Ja.
Ja.
Ja, was diese weißen Wesen betrifft, die durch die Naglimund gefallen ist, es kommt ja dann auch so rüber für alle anderen, dass sich Elias mit Dämonen eingelassen hat.
Mhm.
Also diese Gerüchte sind sogar bis in die sankelanische Edonitis gelangt.
Ich sag's ja. Klatschweiber.
Ja. Kommt dieser Bruder Septis nochmal vor oder haben wir den jetzt nur damit. Es gibt nur die ein oder anderen Informationen. Wir kommen jetzt vielleicht das kommt kein Kommentar.
Das weiß ich nicht. Kein Kommentar. Nachdem wir ja nun von Ted gehört haben, dass er manchmal seine Figuren auch einfach nur erfindet, um sie zur Hand zu haben, wenn er sie mal braucht, möchte ich dir das jetzt nicht spoilern. Nö. Das kriegst du schon zu sehen, ob wir Bruder Septis nochmal wieder treffen.
Oder auch sein zweiter Kadach ist.
Ja, wer weiß. Ich fand das so spannend. Wir müssen da unbedingt am Ende von diesen vier Büchern noch ausgiebig drüber reden. Wenn vollständig klar ist, was Kadrach eigentlich so alles...
Und dass er überhaupt nicht so geplant war.
Naja. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, dass Schriftstellende gerne mal postulieren, dass ihre Figuren ein gewisses Eigenleben entwickeln.
Mhm. Ja. Ist nur. Aber mehr, wirklich recht viel mehr. Also gut, Iskrim nur wandert da, glaube ich, ein bisschen durch die Gegend, wärmt sich da noch an dem Feuer auf, kommt aber mit seiner Suche nach Miriamel auch nicht wirklich weiter, sieht aber dann von Weitem die Ankunft von Prürates, wie wir schon gesagt haben. Und Prürates an sich, kommt das hier schon?
Nee, das kommt später.
Ja, gut, dann sage ich nichts.
Prürates kommt später. Hier kommt jetzt noch das, dass er diesen Lachanfall kriegt, weil er da so steht und so überhaupt nicht weiß, wie er jetzt eigentlich überhaupt weitermachen soll.
Wenigstens hat er seinen Humor nicht verloren.
Ja, gut.
Aber so wirklich viel fand ich in dem Abschnitt mit Iskrim nur nichts. Außer, dass wir jetzt, und er ist jetzt auch in Naban angekommen und sucht immer noch nach Miriamel und weiß jetzt, dass Elias beim Fall von Naglimund Hilfe hatte.
Ich finde, das ist ganz schön viel Information, die der Leser da kriegt. Also gerade auch Iskrim kriegt er ja doch schon einiges gewahr. Das bringt die Geschichte jetzt noch im Moment nicht so wirklich voran. Das stimmt, aber das könnte ja alles mal wichtig werden.
Ja.
Gut. Ab
in den Sumpf.
Ab in den Sumpf. Zu Tiamak, genau.
Der ist auch seit 3 Tagen unterwegs. Den hatten wir verlassen, hat er sich Gedanken darüber gemacht, ob er jetzt das tun soll, was er eigentlich tun will, nämlich nach der Nachricht von Morgannis folgen, die ihn ja, glaube ich, oder nee, nicht von Morgannis, von Pater Dini waren, der ihn ja in Quanitopol haben wollte.
Ja, genau.
Die Ältesten wollten ihn aber haben.
Ja.
Und da macht er sich ja jetzt die ganze Zeit Gedanken drüber, wo ich mir gedacht habe, mach dich halt erstmal auf nach Quanitopol und dann schauen wir mal, ob du da erstens überhaupt landest und zweitens, was sich bis dahin noch so alles ergibt.
Das Problem ist halt, dass Tiamak nicht absehen kann, was ihn in Quanitopol erwartet.
Ich hatte den Eindruck, dass es...
Er hat ja schon die Anweisung bekommen, glaube ich, dass er zu Pelippas Schlüssel soll. Nicht?
Nee, ich glaube nicht. Mein letzter Stand war, glaube ich, dass
er nach doch, indirekt. Und zwar hat er ja in diesem Brief von Pater Dini bekommen, eine Anweisung, gehe zu dem Gasthaus in Quanitopol, über das wir gesprochen haben. Ja, sorry, es heißt Pelippas Schüssel.
Gut.
Gut, ja, haben wir das jetzt auch geklärt. Ja, er weiß aber halt überhaupt nicht, was ihn da erwartet. Er weiß auch nicht, er soll ja dort auf weitere Anweisungen warten. Was ja dann heißt, er sitzt da erstmal fest.
Ja, aber...
Ja, ich kann deinen Gedankengang auch nachvollziehen und erstmal dahin und sagen, hier ist schon irgendwas und dann nach Naban und wieder zurückkommen, ist durchaus im Rahmen des Möglichen, ja. Und er macht sich da ein bisschen sehr viel im Kopf drüber und ja, es ist Tiamak und ja, wir müssen alles zerdenken, weil Tiamak ist sein zweiter Vorname. Ist halt so. Er macht sich da halt Gedanken, mehr als er eigentlich müsste. Punkt. Ich würde auch sagen, ja, ich muss sowieso nach Quanitopol, dann fahre ich erstmal hin, guck eben gerade da vorbei und dann sehe ich weiter. Bis dahin ist das alles, sich Gedanken machen über ungelegte Eier.
Und ehrlich, dann fahre ich da erstmal hin und dann sage ich wurde da den Ältesten, wenn die sich beschweren, warum ich so lange gebraucht habe, dann sage ich halt, ja Gott, ich bin da aufgehalten worden und das war in eurem Sinne. Mein Gott, auch Ausreden. Ich habe hier jemanden im Haus, die hat die Ausreden erfunden, von daher, vielleicht liegt es daran. Er macht sich einfach deutlich zu viel Gedanken. Aber er beschließt irgendwann bei den Gedanken an seine Mutter, die quasi von ihm gefordert hätte, dass er halt auf die Ältesten hört, dass er dann doch nach Naban geht. Aber erstmal braucht er was zu essen.
Genau. Und macht sich Gedanken darüber, dass er auch nicht bald wieder kommt, weil wir sind im Sumpf, es ist drückend, es ist heiß, es ist einfach nur widerlich. Und ganz ehrlich, ich glaube, Sumpfbewohner wäre nicht meine Passion. Definitiv nicht. Ich bin jetzt auch kein Mensch, den du damit glücklich machen könntest, wenn die sagen würden, hier, du ziehst jetzt nach Hikanuk. Nein, will ich auch nicht hin, aber Sumpf will ich auch nicht.
Gut, das heißt, wir machen am Ende dieses Buch. Das ist wieder eine Runde. Wo würde in Ostenart würdest du gerne leben? Und wo nicht? Und auf gar keinen Fall.
Das ist ziemlich einfach. Obwohl, ja, man muss ja bedenken, dass wir da natürlich erstmal nur Orte zur Auswahl haben, die wir bis jetzt schon kennen. Von dessen wegen.
Siehst du? Machen wir eine neue Runde.
Gut, auf jeden Fall. Genauso wie die Frage, mit wem du gerne in die Kneipe gehen würdest. Ja, aber jetzt kümmert er sich erstmal wieder um sein leibliches Wohl. Sinniert dann über seinen Metallangelhaken, den er sich wohl mit einem ganzen Tag Arbeit auf dem Markt in Quanitopol verdient hat. Und erinnert sich also daran, dass er dann im Monat danach einen ganzen Tag dafür vergeudet hat, vergeudet in Anführungszeichen, das Pergament zu verdienen, auf dem ja dieses Gedicht von Nisses draufsteht. Wir erinnern uns.
Mhm.
Und sinniert über seine teuren Anschaffungen und darüber, dass sich dieser Angelhaken ja zumindest bewährt hat und bei dem Pergament wüsste man ja noch nicht, was damit so ist, ob sich das als Investition, ob das irgendwie einen Return of Invest nach sich bringt oder ob das einfach nur so irgendwas war, was er da zufällig gefunden hat. Aber dieser Angelhaken, den versorgt er dann mal wieder mit einem neuen Köder, den er dann halt am Ufer dieses Sumpfgeländes füllt er das aus und hängt das an den Haken und lässt diese Schnur mit dem Haken hinter dem Boot hinterherfahren und stellt dann irgendwie nach einiger Zeit wohl fest, dass er jetzt doch mal endlich was angebissen hat, nachdem ja vorher auch wieder immer die Rede davon war, dass der Angelhaken abgefressen war, der Köder weg, wieder nichts dran. Hat er jetzt also einen Fisch dran, und zwar einen ziemlich großen, entscheidet sich dann dafür, dass er den Fisch aber sich noch Müll zappeln lässt, der wohl so groß ist, dass er Mühe hat, den rauszuziehen. Also er spricht davon einem Fisch, der so armlang ist. Die können schon ganz schön zappelig werden. Die können echt Kraft entwickeln.
Keine Ahnung, ich bin nicht so der Angeltyp. Dafür gibt es ja andere Leute im Haushalt.
Ja, mein Vater, der hat früher geangelt. Aber eine andere Geschichte. Die können schon ganz schön rumzappeln. Und du musst dir natürlich auch überlegen, dass Tiamat ja auch nichts hat, um dem da jetzt, wenn er so rumzappelt, schnell den Gar auszumachen. So.
Aber jemand anderes oder etwas anderes ist auch auf diesen Fisch scharf.
Ja. Und dann hat Tiamat nichts Besseres zu tun, als zu überlegen, was er jetzt macht. Den Fisch Fisch sein lassen oder mal eben ins Wasser springen, den Fisch retten und vor dem Krokodil, was da angeschwommen kommt, wieder ins Boot hüpfen. Sollte ich mal was sagen, wie dämlich kann man eigentlich sein?
Ja, ich kam da aus, also bei der Stelle kam ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus und mir dachte, warum? Scheiß auf den Fisch, bleib in deinem sicheren Boot.
Naja, der Fisch wäre ja nicht nur weg, der Angelhaken wäre auch weg.
Ja, aber trotzdem. Lieber ja. Fisch und Angelhaken weg als Bein weg oder ich weg. Also Priorität sind so wichtig.
Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor das hier jetzt wieder ausufert. Tiamat springt mit seinem Messer, dass er sich mehrfach, also an dem Messer ist wohl ein Seil dran und das hat er sich ums Handgelenk gebunden. Tiamat springt mit diesem, bitte?
Wenigstens das.
Ja. Tiamat springt mit diesem Messer über Bord, will sich den Fisch krallen. Der Fisch hatte aber was gegen und schwimmt weg. Und dann denkt Tiamat, naja, vielleicht sollte ich jetzt doch mal ins Boot zurück. Das funktioniert aber auch nicht. Denn inzwischen ist das Krokodil drangekommen und zwickt ihn dann mal ins Bein. Und Tiamat befindet sich inzwischen unter dem Boot, weil er ja getaucht ist, um diesen Fisch rauszuziehen. Hat dann auch sein Messer verloren, sieht dann über diese Schnur, weswegen die wichtig ist, zieht er sich das Messer wieder ran, sticht so ein bisschen nach dem Krokodil. Das Krokodil sagt, ey, lass das, und beißt noch kräftiger zu. Es hat dann also inzwischen sein Bein zwischen den Kiefern. Und dann wehrt sich Tiamat wohl noch mal ein bisschen. Dann entscheidet sich das Krokodil, nein, mit dem will ich mich dann doch nicht abgeben. Tiamat entkommt mit Mühe und Not, rettet sich mit Hängen und Würgen, im wahrsten Sinne des Wortes, in sein Boot, zieht sich dann den Fisch noch an Land, wickelt sich seinen Ersatzlendenschurz um das zerfleischte Bein und fällt in Ohnmacht. Boom.
So, toll.
Ende von Tiamat. Ach ja, oder nein. Nicht, weil...
Nice try.
Verstehe ich das auch. Ah, okay. Also nicht Ende von Tiamat.
Nein, jetzt aber mal ernsthaft.
Ted hat in Kassel vorgelesen, eine Stelle, in der Tiamat vorkam, im letzten König von Ostenart, womit offiziell geleakt ist, Tiamat überlebt.
Gut. Aber jetzt mal ernsthaft. Wofür? Mal ganz abgesehen davon, dass also als ich das gelesen habe, waren wir noch nicht in Kassel. Ich habe aber da überhaupt keine Zweifel daran, dass Tiamat das überlebt, weil warum haben wir hier eine Figur, die wir irgendwann mal im Drachenbeinthron kennengelernt haben, die da halt einen Fetzen Pergament zwar gefunden hat aus Nisses Manuskript?
Fraglicherweise, das ist ja nun auch nicht.
Ja, aber wofür hätten wir...
Ist das eine Fälschung?
Aber wofür hätten wir Tiamat dann sonst? Der hat ja quasi noch gar nichts überlebt und der scheint ja im Gegensatz zu Kadrach eine der Figuren zu sein, die bewusst da irgendwo reinkommen, weil wir haben das alles ja, er ist ja quasi Kamerakind in dem Moment. Also wir sind ja wirklich bei ihm. Er ist ja nicht nur so eine Nebenfigur, die wir von außen kennenlernen, sondern wir sind ja wirklich ständig bei ihm, erfahren, dass er, worüber er nachdenkt, etc. Und dann lassen wir den jetzt einfach nach dem ersten Drittel im zweiten Band sterben? Nee.
Das stand für mich irgendwie. Heißt das so viel wie Kamerakind?
Ich kenne George R. R. Martin. Sowas sage ich nicht. Nein, das weiß ich nicht. Aber nicht ohne irgendwas Wichtiges gemacht zu haben.
Du meinst, der hätte seine Aufgabe, die ihm zugedacht ist, jetzt definitiv noch nicht erfüllt. Okay, gut. Also nicht Ende von Tiermark. Ende von Absatz. Punkt.
Ja, darauf. Ja, dieses Tiermark Absatz, aber wir werden ihn sicherlich nochmal, weil er ist ja auch nur in Ohnmacht oder Fiebertraum, was auch immer. Also, nee, er hat ja noch nichts geleistet, sag ich jetzt mal.
Hat die Geschichte noch nicht vorangebracht?
Nicht viel, nein. Gut. Also, tatsächlich, ich habe hier nur stehen, schafft es, sich zu befreien, ist Jumpbein verletzt. Wie gesagt, ich habe das vor Kassel gelesen, ohne zu wissen, was mit Tiermark passiert. Ich habe tatsächlich in Kassel noch nicht mal an die Stelle gedacht. Das ist mir vorhin aufgefallen. Für mich ist das außer Frage, dass er überlebt. Gut. Wenn er so unwichtig wäre, dann wäre er gleich gestorben. Und selbst diesen einen Soldaten in Naglimund, der von den Bucken hat zerfleischt worden, selbst den haben wir ja noch wieder getroffen.
Du meinst Ostraelfisframs Sohn?
Ja, genau den meine ich.
Ah ja, okay.
Aber ich sehe ja die große Zukunft für Tiermark.
Wieso?
Ob nur so.
Ich glaube, ich sollte dich doch blitzdingsen. Ja gut, kommen wir zurück zu
Iskrenur.
Genau.
Stimmt, das ist die Stelle, wo er dann in diesem... Ja, was ist das? Aufenthaltsraum oder auch immer?
Ja, ja.
Auf jeden Fall ist der Heim.
Iskrimnur hat einen Tag hinter sich. Ich glaube, der gefühlt ist er von Pontius nach Pilatus gelaufen. Hat aber immer noch nichts über Miriam, Ärmel und Kadrach rausgefunden. Hört sich den Klatsch in der sankelanischen Edonitis an, der sich hauptsächlich darum dreht, ob Lektor Ranicin wohl Benigaris als neuen Herzog von Nabban anerkennt. Abgesehen mal davon, dass Benigaris sich wahrscheinlich einen feuchten Dreck darum schert, ob Ranessin das tut oder nicht, ist das natürlich ein politisches Statement, wenn das Oberhaupt der Kirche da in irgendeiner Weise Stellung bezieht. Mhm. Und das ist dann auch die Stelle, wo Iskrimnur halt sieht, von diesem Balkon, von dem Aufenthaltsraum halt, wie Pryrates einreitet. Und dann macht er sich so seine Gedanken, sondern der Motto, ob die überhaupt wissen, was die sich hier jetzt für eine Schlange holen. Und vielleicht sollte er denn dann doch mal ein bisschen...
Kurz noch mal Einwurf von meiner Seite. Er hat ja vorher dann noch beschlossen, also gut, er geht jetzt einfach mal zum Lektor hin und will mit dem reden. Es war vorher schon, ja. Wo sich mir tatsächlich die Frage stellt, wie stellt sich Iskrimnur das vor? Also ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass... jeder einfache Mönch einfach zum Lektor gehen kann und sagen, also ich würde jetzt gerne mal bei dir reden, und zwar jetzt, weil ich habe dir da was Wichtiges zu sagen. Oder geht er dann wirklich wieder da als Iskrimnur hingehen?
Ich würde tatsächlich sagen, wenn er schlau ist, geht er nicht zu Ranessin, sondern zu Dinivan. Weil Dinivan müsste ihn ja eigentlich auch kennen. Beide zur Beisetzung von Johann Presbyter damals auf dem Hochhorst gewesen. Und demzufolge wäre es wahrscheinlich die schlauste Taktik von Iskrimnur, jetzt loszugehen und zu sagen, so, den Sekretär des Lektors, das ist jetzt derjenige, den ich mir suchen muss und er erkennt den ja auch, den müsste er ja eigentlich nur mal irgendwo auf dem Gang sehen und ihn ansprechen oder halt um eine Audienz bei dem bitten, den kriegt er wahrscheinlich eher, als wenn er sagt, hier, ich bin ein kleiner, unbedeutender Mönch Isbeorn aus Rimmersgard, ich möchte gerne zum Lektor. Da werden ihm wahrscheinlich alle sagen, hast du noch alle Tassen im Schrank? Aber ich glaube, über Dinivan könnte das durchaus ein gangbarer Weg für ihn sein.
Ja, wir haben ja nie bekommen, dass die beiden tatsächlich mal persönlich aufeinander getroffen sind. Weil es sollte ja da eigentlich diese Besprechung zwischen Iskrimnur, Eolair und Dinivan geben, weil Dinivan kam ja nicht. Es war ja nur Eolair.
Aber meinst du denn, dass die sich vielleicht auch vorher schon mal begegnet sind?
Ja.
Also, ja.
Ja, nee, schon. Ja, nee, lass ich gelten. Aber im ersten Moment war es so, ja, weil du jetzt in deiner Verkleidung als kleiner unbedeutender Mönch mal eben zum Lektor marschieren kannst.
Ja, lass mal gerade mal was nachgucken. Die kennen sich.
Gut.
Wird später auf jeden Fall auch nochmal deutlich, weil sie später aufeinandertreffen. Und da steht halt direkt, dass Iskrimnur Dinivan erkannt hat.
Okay.
Ja?
Gut. Jedenfalls, nachdem er diesen Entschluss gefasst hat, dass er zum Lektor will, merkt er dann, dass da irgendwie an dem einen der Ausgänge so ein bisschen Auflauf ist und schaut dann mal da quasi nach dem Rechten. Und das ist der Moment, wo Pryrates ankommt. Und da kommt dann auch so diese Stelle, dass wir so ein bisschen den Blickwinkel wechseln von Iskrill nur zu Pyrates und der, also mal abgesehen davon, dass Iskrill nur sehr starke Mordgedanken hat gegenüber Pyrates und wir am liebsten gleich um die Ecke
bringen.
Ja, auch wieder war. Aber da siegt dann tatsächlich mal die Vernunft. Und das bei einem Rimmersmann.
Das bei dem bärbeißigen und poltrigen Iskrim nur.
Ja, gefühlt sind alle Rimmersmänner ein bisschen so. Die haben so diesen Ruf, dass sie erst handeln, dann fragen.
Oder denken.
Ich wollte nicht ganz so hart formulieren, aber ja. So. Aber Pyrates scheint zu merken, dass er jemand ist, der ihn beobachtet hat.
Ja.
Er hat das gespürt, dass da irgendjemand ist. Als hätte dort jemand seinen Namen gerufen. So kommt es ihm vor. Also der scheint sich sicher zu sein, dass er irgendwie erkannt worden ist.
Pyrates jetzt.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Und ich glaube, damit beschließen wir das Kapitel. Oder möchtest du damit noch dazu noch was sagen?
Nein.
Gebeine der Erde?
Finde ich jetzt tatsächlich in dem Teil mit Megwin und Eola ziemlich einleuchtend.
Das ist aber auch
bei Tiamak, dass er da so in unter Wasser gezogen wird, so ein bisschen, wenn man halt Gebeine nicht unbedingt nur als Erde, sondern auch als Wasser interpretiert.
Und das ankylanischen Edonitis, dann bleibt dir nur noch die Halle der Quelle.
Ja, ja, oder vielleicht sowas nach dem Motto, dass das so das Innerste der Kirche ist. Also quasi die Gebeine der Kirche.
Ja, lass ich gelten. Ja. Ich hatte irgendwo gerade in der sankelanischen Edonitis auch irgendwie so einen Anflug, aber das war sehr vage.
Kapitel 12. Vogelflug.
Wir sind bei Simon. Und heute wird meine Theorie zerschossen.
Welche?
Dass wir nicht immer, dass wir, wenn wir bei Simon sind, das ganze Kapitel über bei Simon bleiben.
Ach so, die Theorie. Ja, das tatsächlich, weil wir springen dann nachher auch noch einmal zu Herrn Gutwulf. Genau.
Und dann aber sehr filmisch.
Tanjat. Aber was?
Sehr filmisch. Ich hatte wieder einen halben Spielfilm im Kopf. Aber dazu später mehr.
Gut.
Überblende. Also, wir sind bei Simon. Und natürlich, also er, Biederweg, Sludig und Kantaka haben die Trolle verlassen. Sie sind jetzt auf eigene Faust unterwegs. Und die Pferde
zum Stein des Abschieds.
Richtung Süden, Südosten.
Ja. Die Chronistin bekommt ein Datum.
Die Chronistin hat offensichtlich das Datum übersehen. Außer, dass die Kraniche mit drei Monate. Ah, okay. Nee, das haut nicht hin.
Wieso haut das nicht hin?
Ich habe mit Sommer gelesen und ich habe das für mich interpretiert als Mitte des Sommers, weil das sonst nicht passt. Weil Midsommer ist. Der Midsommerabend ist der 23. Juven. Und das war ja auch der Abend, an dem Naglimund, glaube ich, gefallen ist. Also von daher habe ich dieses Midsommer einfach mal ignoriert und es als Mitte des Sommers interpretiert. Weil das haben wir schon längst Iagar.
Ja, ja, längst Iagar. Und in wenig Zeit haben wir Lav Mansa. Das ist am 1. Anitul. Und die unterhalten sich ja auch darüber, dass das Wetter halt kommt da nicht auch nochmal Juven und Tiagar, genau. Binabik zuckt die Achseln. Das liegt nicht in meinem Wissen. In diesem Juven und Tiagar-Monat jedenfalls hat er es sehr gut gekonnt. Klammer auf, der Sturmkönig bewirkt, dass es immer Winter ist, Klammer zu.
Ja, ja, genau. Ne? Aber wir haben definitiv nicht, also Midsommer habe ich mit Mitte des Sommers interpretiert, nicht als Midsommer den Tag.
Ja.
Also kein Datum. Nein, nein, nein.
Aber Juven und Tiagar, dann sind wir wieder so anders. Und wie gesagt, ich weiß nur, dass wenig später davon die Rede ist, dass Lav Mansa ist.
Okay.
Das ist am 1. Anitul. Also jetzt nicht bei dieser Reisegruppe, sondern...
Nee, das wäre mir aufgefallen.
Bei einer anderen. Und das kommt auch erst noch.
Ja, ja.
Ja, Entschuldigung.
Alles gut.
Ja, so. Ich fand Küchenjungenkeule sehr, sehr niedlich. Nein, nicht Küchenjungenkeule, sondern Küchenjungenkeile. Da konnte ich meine eigene Handschrift nicht lesen. Und zwar hat Sludig ja gesagt, er möchte die Tradition von Hestern weiterführen und Simon im Schwertkampf unterrichten. Und Simon bezeichnet das halt so bei sich als Küchenjungenkeile, weil er da wohl sehr viel einstecken muss.
Ja, aber erst die Klappe groß aufreißen und sagen, warum trainieren wir nicht gleich mit den Schwertern?
Genau.
Und da fand ich tatsächlich, das war so meine schöne Stelle, die Reaktion von Sludig. So dieses, aber hast du es wirklich so eilig mit dem Sterben? So, ich weiß, dass es kalt und öde auf dieser Reise ist.
Ja.
Ja, also Sludig hat in diesem Kapitel auch Höhen und Tiefen. Gibt später noch eine Stelle, die mir tatsächlich bei ihm nicht so gefällt.
Okay.
Aber ja, Simon ist mal wieder 30 hemmungslos selbst zu überschätzen, wird aber ziemlich schnell von Sludig auf den Boden der Tatsachen geholt. Und tatsächlich hat Simon immer wieder so das Gefühl, er müsste dieses Training unterbrechen und aufhören, damit aber gerade so der Gedanke an Hestern, der hält ihn irgendwo bei der Stange und ja auch die Gedanken an Fengbald und Pyrates, das ist so, dass diese Gedanken, die ihn dazu innerlich überzeugen, weiterzumachen, dass er sich gegen die wehren kann oder Rache üben kann, wie man auch immer das nennen will.
Ja.
Aber so wirklich viel in diesem ersten Abschnitt mit Simon passiert auch wieder nicht, oder? Außer, dass er halt...
Nee. Ja, und dass sie dann weiterziehen und weiterziehen und weiterziehen und nach 4 oder 5 Tagen steht Bienerbeek halt dann morgens einmal da und ja, 4 Tagen, ne? Ja. Genau. Sagt Bienerbeek, jetzt guck mal da. Simon guckt und sagt, ich kann nichts erkennen. Genauer sollst du gucken, ne? Blick auf den letzten Gipfel, der ganz zu deiner Rechten steht. Und Simon strengt sich an und sagt, ja, vielleicht sind da irgendwelche Schatten oder was auch immer. Und dann klärt Bienerbeek ihn auf, nun, das sind die Türe des verlorenen Tumitai. An was erinnerst du dich noch, wenn die Rede von Tumitai ist?
Ich finde diese Stelle sehr geschickt gemacht, weil ich meine, wir befinden uns ja trotzdem im zweiten Buch. Simon erinnert sich nämlich an nichts. Ich weiß, dass es irgendwie eine Siegestadt ist und dann wird es halt auch dünn, aber das ist die richtige Stelle, damit unsere Erinnerung mal wieder aufgefrischt wird.
Genau. Also zum einen ist eine der 9 großen Sithi-Städte, die kriegen wir gleich auch alle auf dem Silbertablett nochmal dargelegt. Das zweite, woher du es noch vielleicht kennen könntest oder dich daran erinnern könntest, ist der Pfeilmacher, der den Weißball gemacht hat. Vindaumeo, der Fletcher, der Pfeilmacher, der war auch aus Tumitai.
Stimmt, das hatte ich tatsächlich vergessen.
Macht nichts, dafür hast du ja mich.
Aber ja, stimmt, das war dieser Pfeilmacher aus Tumitai. Ja, unser etwas gedankenloser Simon sagt so ungefähr, ja, also er hält es für unsinnig, irgendwie freiwillig Städte auf irgendwelchen Eisbergen zu bauen. Woraufhin sagt Bienerbeek, ja, du weißt aber schon, woher ich komme. Also volle Kanne ins Fettnäpfchen gehüpft.
Mit beiden Füßen. Mit beiden Füßen.
Ja, und manchmal sucht man sich das ja auch nicht unbedingt aus, wo man herkommt, ne?
Da sucht man sich überhaupt nicht aus.
Naja, du kannst ja schon dich in irgendein Land auswandern selber, aber...
Ich kann aber nie verhindern, dass ich irgendwann mal ganz unheimlich in meinem Leben aus Ostwestfalen komme. Und selbst das stimmt eigentlich gar nicht so ganz so, ne? Also, ist auch schon die schön geredete Version.
Komm aus Franken, was soll ich sagen, ne?
Ich komme aber lieber aus Ostwestfalen als aus dem südlichen Landkreis Osnabrück. Der hat so gar nichts Romantisches an sich. Naja, gut.
Auf jeden Fall fand ich Simons, jetzt fängst du schon wieder mit diesem Namen an, Bienerbeeks Reaktion darauf ganz nett. Ein Teil der Männlichkeit, denke ich, besteht darin, dass man seine Worte abwägt, bevor man den Mund aufmacht.
Nicht nur Männlichkeit. Also ja, das steht da, ja, aber ich finde nicht nur Männlichkeit. Das ist einer dieser beliebten Sprüche, die ich in meiner Jugend ganz oft vor die Nase geklatscht gekriegt habe. Erst denken, dann reden.
Dann reden.
Ja, Mama.
Aber recht hat Bienerbeek.
Ja, natürlich. Und dann bekommen wir nochmal eine von den Lektionen, die Simon im Laufe dieser Bücher irgendwann erfährt. Dieses Mal über die 9 Sithi-Städte. Bienerbeek fängt nämlich dann damit an, so nach dem Motto, guck mal, jetzt hast du Tumitai gesehen. In Meshikiza bist du auch schon gewesen und auf Asur bist du groß geworden. Damit hast du schon 3 der 9 Städte der Sithi gesehen. Und dann sagt Simon aber, er hätte aber Enki Shaosaye auch schon gesehen. Okay, er verhaspelt sich bei dem Namen ein bisschen, weil das ja auch nicht so ganz das Einfachste ist. Weil das ja die Sommerstadt ist, die Jiriki ihm im Spiegel gezeigt hat. Mhm. Und als er das Bienerbeek erzählt, hat damit, ja, da hast du recht. Aber wenn es danach geht, dann hast du Nakiga ja auch schon gesehen, weil du hast ja auch schon Utoku gesehen. Das sind also dann schon 5. So, und dann holt Binabik einmal aus und erzählt von den anderen 4 Städten, als da wären
Jinatsenai,
genau. Liegt ertrunken unter den südlichen Meeren.
Also die Ostenart-Version von Atlantis.
Genau. Kementari liegt auf der Insel Marienstein, seines Zeichens die Heimat von Johann Presbyter.
Das hätte ich sogar noch gewusst.
Mhm. Das sind aber auch nur noch Ruinen. Das heißt, die Stadt gibt es auch nicht mehr.
Ja, gefühlt sind das ja alles Ruinen.
Ja.
Die sind eigentlich alle verlassen.
Ja. Weil die Sisi jetzt in Jiaoyi Tinukai leben.
Tun sie das?
Ja, hatten wir doch schon, oder nicht? Jiaoyi Tinukai hatten wir schon. Und das ist das Boot auf der, wie hieß das nochmal übersetzt?
Ja.
So, aber es sind tatsächlich alles Ruinen, verlassene Städte, ähnliches. Weil Nakiga ist ja tatsächlich die Stadt, die vor dem Berg ist. Und inzwischen wohnen die Nornen ja im Berg. Ne?
Und dann haben wir eben noch Metsutur und Hikayo. Die beide sollen in den nordwestlichen Bergen von Ostenart liegen.
Gut.
Deswegen die Vermutung, eine von diesen beiden Städten muss die sein, die Maegwin gerade entdeckt hat.
Yep. Weiter lässt es sich auch aufgrund dessen nicht mehr eingrenzen. Aber es ist ja immerhin schon mal was, ne? Also 2 von 9. Da sind wir schon mal einen ganz großen Schritt weiter. Und wir haben sie jetzt endlich das erste Mal alle 9 zusammen, ne?
Ja.
Ich verstehe auch nicht, wieso die nicht alle auf der Karte eingezeichnet sind.
Ja,
also Daichi Kisa ist zum Beispiel eingezeichnet.
Ja, und, ja gut. Das ist eigentlich die gleiche Karte, die halt auch im ersten Band ist.
Ja.
Und eigentlich müsste Enki
hilf mir. Ciao, Sai.
Danke.
Bitte.
Da rein, wo dieser Knick bei mir ist.
Ja, genau. Und da ist auch der Sesuadra in der Nähe, ne?
Ja.
Ja.
Der ist irgendwo im Knick verschwunden, wahrscheinlich. Und wenn Simon solche Kommentare loslässt, so wie bei Nakiga, so nach dem Motto, ja, ich kenne diese Stadt und da möchte ich eigentlich niemals hin, habe ich immer so das dumpfe Gefühl, ach, sag doch sowas nicht, dann landen wir da ganz sicher. Ja, kein Kommentar. Und näher möchte ich dieser Stadt niemals kommen.
Ja. Abgedenkt. Er war ja schon ziemlich nah dran, ne?
Ja, so scharf wie die Sturmkönigin.
Wurmsheim.
Nein, das meine ich nicht. So scharf wie Utoku auf ihn ist, glaube ich, landet er da irgendwann noch.
Wer weiß.
Ja. Jedenfalls lenken die Raben ab, die da gerade über den beiden oder Wallen herfliegen. Immer schon die zweiten Vögel, nicht nur die Kraniche, die 3 Monate zu früh sind, sondern jetzt haben wir quasi einen Schwarm Raben, der über den beiden hin und her fliegt. Und das ist so dieser Filmmoment, den mein Kopf gemacht hat. Okay, wir zoomen auf einen der Raben, wahrscheinlich bis ins Auge und zoomen wieder zurück und zack, sind wir bei Gutwolf.
Ah, okay.
Das macht ja mein Kopf.
Genau, sind wir bei Gutwolf. Und?
Der nämlich gerade eben einen der Raben beobachtet hat und die ihm auch nicht so ganz geheuer sind. Und eigentlich auch König Elias sind sie nicht geheuer, weil der sagt dann auch, ich hasse ihre Augen. Er hat mal wieder so einen paranoiden Anfall und sagt, ich glaube, die spionieren mir nach. Aber wenn es nachgeht, spioniert alles und jeder dem König nach. Und gut, kann es ja auch nicht so ganz nachvollziehen. Und ich weiß bis jetzt noch nicht so ganz, was ich von diesem Satz von Elias halten soll, als er sagt, ach gut, Wolf, du bist so unschuldig, so engelrein. Wo Sesko Wolf sagt, nee, eindeutig nicht.
Man kann es ja mal versuchen. Wir treffen noch jemanden wieder. Elias schleudert da ja seinen Pokal nach diesem Raben.
Ja, er braucht was Neues zu trinken. Er braucht seinen Mundschenk. Und den hätte ich jetzt an der Stelle nicht erwartet. Bruder Henkfisk, den haben wir das letzte Mal im Produkt gesehen.
Genau. Aber in Nagli-Mund, ne?
Wo er auf Nornen getroffen ist. Und wenn wir schon beim Thema Spionieren sind, dann ist es ja wohl eher Henkfisk, der spioniert. Für die Nornen, weil ganz richtig im Kopf ist der nicht mehr.
Ich glaube tatsächlich, dass da jeder für jeden spioniert. Ich glaube, die kochen da alle ihr eigenes Süppchen. Das wird ja auch daraus deutlich, dass Elias dann auch zu Gutwolf sagt, dass Pyrates denkt, er hätte vor Elias Geheimnisse. So wie Elias zum Beispiel weiß, dass Josua den Fall von Naglimund überlebt hat, was er aber nicht von Pyrates weiß und was Pyrates ihm auch, wo es überhaupt nicht zur Sprache kommt, so nach dem Motto, Elias, hier, dein Bruder ist tot, fertig, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Und Elias ist sich auch darüber im Klaren, dass Gutwulf und Grattis sich absolut nicht grün sind.
Ja, so kann es auch sein.
Um es mal freundlich zu formulieren.
Aber Gutwulf darf Pyrates nicht umbringen, weil Pyrates ist wichtiger.
Ja. Aber es geht auch dem König nicht um Pyrates, sondern um die Dinge, die Pyrates ihm ermöglicht. Mhm. Ne, es sind die Dinge, bei denen er mir hilft, auf die es ankommt, sagt Elias dann zu Gutwulf.
Mhm. Und Elias scheint auch zu bemerken oder auch zu wissen, dass sich auf dem Hochhorst einiges ändert. Also an dem Ort an sich. Also nicht nur die Gegebenheiten und was weiß ich, sondern dass der Ort an sich sich ändert. Weil er sagt auch, du meinst die Burg. Ja, einige Veränderungen finden unmittelbar hier statt. Und ja, also ich würde mir da ja Gedanken machen, wenn meine Burg quasi ihr Eigenleben entwickelt. Aber okay, das nimmt Elias irgendwie anscheinend komplett so hin. Und damit Gutwulf besser versteht, ist Elias der Meinung, es wäre eine gute Idee, dass Gutwulf Jengitsu anfasst.
Ja, hat Sabrina dazu eine Meinung, ob das eine gute Idee ist?
Nein, nein, ganz bestimmt.
Du hast keine Meinung oder es ist keine gute Idee?
Keine gute Idee.
Naja, was willst du machen? Der König zwingt dich.
Ja, es ist aber auch so dieses, da merkst du schon, dass das Schwert schon vorher Einfluss auf Gutwulf nimmt, weil eigentlich will er das Schwert wirklich nicht berühren. Andererseits zieht es ihm ja geradezu dahin. Also, er wird ja dann mehr oder weniger gezwungen, ja, doch irgendwie schon gezwungen dazu, es zu berühren. Und weiß vom Schwert selber ist. Und hat dann irgendwie, was weiß ich, Halluzinationen oder wie man auch immer es nennen mag.
Ich würde sagen, das ist eine Vision.
Ja, danke, das ist das richtige Wort.
Das ist das richtige Wort, ne? Halluzinationen sind ja Sachen.
Nee, Vision ist ja besser, ja.
Er hat also eine, also Gutwulf hat eine Vision und hat so das Gefühl, dass Leid, also Jengitsu, dass das Schwert lebt und dass es nach seinen Schwesterklingen sucht.
Okay.
Also nach. Bitte?
Steht bei den Schwesterklingen, weil es ist nicht so blöd nachfragen. Bei mir steht definitiv, Leid suchte seine Brüder.
Es kann auch sein tatsächlich, dass das irgendwie meine Interpretation war. Ja, Leid suchte seine Brüder, steht hier auch.
Ja,
Schwesterklinge war meine Interpretation, sorry. Also Brüderklinge.
Okay, damit haben wir auch noch ordentlich
gedacht. Ja, nee.
Passt schon.
Ich weiß nicht, wieso ich auf Schwester, keine Ahnung. Kann genau. Das sein, dass das im Englischen sie ist? Also Schiffe sind ja auch sie.
Fragen wir unsere Community.
Ich gucke das nachher mal nach. Warte, ich schreibe mir das auf, weil sonst vergesse ich das. So, habe ich mir notiert, werde ich gleich nachgucken. Mhm.
Gibt es in dieser Vision noch irgendwas anderes zu sagen, außer dass er halt noch dass halt Leid nach den anderen beiden Schwertern sucht? Außer dass halt Gutwulf sagte, er fand sie, aber ist es wirklich Gutwulf? Ist es eher Leid? Also ich bin verwirrt an der Stelle. Gutwulf wahrscheinlich auch. Ich glaube, der gefällt die ganze Szene überhaupt nicht. Also da ist dann, irgendwann kommt er so langsam wieder zu sich und war außer sich vor Angst. Und ich glaube, es war auch nicht so die Reaktion, die Elias sich erhofft hatte, nee, als
definitiv nicht.
Als Gutwulf quasi komplett wieder zu sich kommt.
Der macht Gutwulf auf dem Absatz und stolpert aus der Halle raus.
Ich verstehe ihn. Also ich verstehe auch mittlerweile, dass du irgendwann gesagt hast, Gutwulf ist eigentlich wesentlich sympathischer als zu Anfang des Buches. Also er hat seine Momente.
Er hat seine Momente. Ich finde auch, dass das auch wieder so in diese Richtung spielt, dass in Teds Büchern meiner Meinung nach wenige Figuren vorkommen, die rein schwarz oder rein weiß sind. Und dass es eigentlich so eine Geschichte ist, dass es alle ihre Grauabstufungen haben und der eine mehr und der andere weniger und dass die sich auch auf dieser Skala hin und her bewegen können. Ich meine, Pyrates sind für uns ganz, ganz, ganz klar eindeutig, genauso wie Utuku, dass die schon eher schwarz als alles andere sind, ist klar. Aber auch die haben immer ihre Beweggründe, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und ich finde die Entwicklung auch, die Gutwulf hier durchmacht, der merkt, dass hier was nicht stimmt. Und er hat dann doch so viel Verstand, dass er merkt, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und er wehrt sich da auch gegen. Wenn auch jetzt noch nicht öffentlich, so dann doch zumindest, dass er so im inneren Dialog merkt, hier stimmt was nicht und das passt mir. Mhm. Mit meinen Wertvorstellungen passt das nicht überein. Das spielt auch so ein bisschen wieder mit rein, dass Simon, ja, du hattest es vorhin erwähnt, sich Gedanken macht über Fengwald und Prürates. Und Simon wird dann halt klar, Fengwald zum Beispiel handelt so grausam, einfach weil er Spaß daran hat, dass er so grausam ist. Während Prürates diese Grausamkeit als Mittel zum Zweck nutzt.
Ja.
Also es ist ja, schon, diese Charaktere sind alle mega vielschichtig, finde ich.
Das schon, wobei Gutwurf gehört tatsächlich zu denjenigen, die vielschichtiger sind als andere, die man erst mit der Zeit kennenlernt. Und ja, wie gesagt, hier an der Stelle, ich glaube, das ist nochmal wirklich so ein Meilenstein quasi für Gutwurf, dass er jetzt das alles durch Jingizu sieht. Und ich glaube, er weiß dann auch, wie Elias beeinflusst wird von dem Schwert. Weil dem Schwert hat er ja die ganze Zeit schon nicht
über den Weg getraut.
Genau. Ja, und er macht jetzt, wie gesagt, hier auf dem Absatz kehrt und Elias ist quasi geschockt irgendwo von der Reaktion seines Freundes und ruft ihm da irgendwo noch hinterher. Und dann haben wir wieder so ein bisschen Überblende. Wir blenden quasi jetzt wieder auf einen Raben, weil drei Raben flatterten auf das Fensterbrett mit ihren gelben, wachsamen Augen. Und damit begeben wir uns dann wieder zurück zu Simon und den Raben, die immer noch über ihn hinweg schwirren. Und um das schon mal vorwegzunehmen, damit haben wir dieses Mal in jedem Abschnitt Vogelflug.
Das ist mal relativ einfach. Ach, ja, das stimmt. Und mal abgesehen davon spielen die Raben ja in dem Teil, vor allen Dingen in dem, der jetzt kommt, nochmal eine ganz entscheidende Rolle, obwohl es eigentlich nur ein relativ kurzer Teil ist. Es geht nämlich letzten Endes darum, dass Simon, Sludig und Binabig feststellen, dass die da, dass diese Raben hinter was her sind.
Ja, etwas, das zwischen ihnen fliegt. Und wo sie alle irgendwie danach hacken oder greifen oder picken. Und sie stellen dann fest, ja, das scheint irgendwie ein Sperling zu sein.
Mhm.
Der da sich versucht, mit letzten Kräften irgendwo zu retten. Und bei Sperling, da wird natürlich Binabig hellhörig, weil er sagt, Moment mal, da könnte der kleine Sperling könnte doch vielleicht irgendwie eine Nachricht für uns haben. Und deswegen versuchen sie, den kleinen Vogel zu retten, der irgendwo noch so in so eine Fichte oder so sich rettet, wird aber trotzdem noch von den anderen Vögeln gejagt und sie, ich denke, dass es ein kleines Wäldchen ist, auf das sie jetzt zureiten. Und die Raben werden richtig aggressiv gegen den Dreien, gegenüber die drei auch. Also sie greifen dann auch Sludig an und die anderen. Binabig schafft es dann, dieses kleine Federknäuel irgendwie zu retten und zu bergen.
Das aber auch schon mehr tot als lebendig ist.
Ja.
Haben wir auch mal wieder, ne? Wir hatten ja schon mal so einen Sperling mit so Fragmenten einer Botschaft.
Tiamak.
Ja, genau.
War das ein Sperling oder war das? Nee, war das nicht eine seiner Lieblingstauben?
Ja, es war eine Taube.
Ja, aber auch die ist, glaube ich, angegriffen worden.
Ja, genau.
Wobei so eine Taube überhaupt mehr entgegenzusetzen hat gegenüber einem Raben als ein Sperling. Allein von der Größe.
Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Sperling wird mehr oder weniger gerettet. Eher weniger. Inklusive der Botschaft, die der Sperling transportiert hat, die wird auch nur in Fragmenten gerettet, also nur stückchenweise.
Was davon übrig ist, ja.
Was davon übrig ist, genau. Ja, was sagt uns denn diese Botschaft?
Ja, nicht viel. Also was übrig ist, ist dich vor falschen Boten und beeile dich, der Sturm wird stärker. Ja. Und wir sehen auch die Unterschrift, ist das Zeichen des Bundes. Und dieses hüte dich vor falschen Boten, da erinnert sich Simon an seinen Traum. Das hatten wir schon mal, das war dieser Traum mit Morgannis. Wo da, glaube ich, irgendwie ein falscher Bote vor der Tür stand. Und ja, dass der Sturm stärker wird, das merken, glaube ich, auch alle.
Ja. Von wem könnte diese Schriftrolle oder diese Nachricht sein? Machen sie sich dann auch Gedanken drüber? Binabig sagt dann halt, okay, es ist wahrscheinlich jemand gewesen, der Schriftrollenträger ist, also Janauga oder Dinivan. Ich glaube, bis zu Binabig hat sich noch nicht rumgesprochen, dass Janauga inzwischen verstorben ist.
Deswegen glaube ich nicht an ihn.
Also kann es eigentlich nur noch Dinivan sein, es sei denn, es gibt noch mehr Bund der Schriftrolleträger, die wir noch nicht kennen. Simon fragt dann, ob es nicht Geloe gewesen sein könnte, woraufhin Binabig erwidert, nee, die würde wahrscheinlich eher ihre eigene Rune benutzen als die vom Bund der Schriftrolle.
Womit er jetzt hier endet. Würde ich die Bestätigung haben, dass Geloe nicht zum Bund der Schriftrolle
gehört? Ja, genau.
Damit ist die Theorie einfach mal von mir Schall und Rauch.
Naja, nun.
Man kann ja nicht immer recht haben.
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du immer recht hast? Genau, das ist es ja dann auch, ne?
Ja, ich fand etwas Begeisterung am Wochenende sehr schön, dass ich so viele entdecke.
Ja, aber es stimmt ja auch. Es ist ja wirklich so.
Das weiß ich ja nicht. Ich fand diese Begeisterung so schön.
Ja, und das ist so diese Stelle, wo ich, ist das die Stelle oder war das schon vorher? Warte mal. Also zum einen hat es mir halt überhaupt nicht gefallen, dass Ludwig an der Stelle gesagt hat, er hält den Bund der Schriftfülle Rolle für den heidnischen Bund, wo Biene gesagt hat, das ist ja nicht wirklich ein heidnischer Bund, sondern es geht halt eher darum, um eine Gruppe von Leuten, die wichtiges Wissen erhalten wollen.
Ja, es ist halt tatsächlich kein Bund, der in irgendeiner Weise an eine Religionszugehörigkeit gebunden ist. Ne?
Ja.
Also da geht es überhaupt nicht um Religion, sondern wirklich um Wissen. Das ist halt so dieses, so ein bisschen dieses mittelalterliche Misstrauen der Kirche gegenüber der Wissenschaft zu tragen. Ne?
Ja, und das, was ich jetzt Ludwig gemeint habe, wo ich gesagt habe, hat Höhen und Tiefen, das war tatsächlich in dem Abschnitt vorher. Da ging es um die Norden und die Sisi, die Ludwig für Dämonen hält. Wo ich mir dachte, aber du hast doch Jiri kennengelernt. Und Ludwig hält die Völker für zu verschieden, um zusammenzuleben, wo ich mir gedacht habe, das hat es aber vor ein paar Wochen wahrscheinlich auch noch über die Trolle gesagt. Und da hat es ja am Schluss doch noch irgendwo funktioniert.
Ja, trotzdem. Ja, aber das geht halt vielleicht auch nicht so von heute auf morgen, dass aus so einem polterigen Rimmersmann auf einmal ein eloquenter Diplomat nach dem Vorbild von Herrn Eoler wird. Also, da kannst du auch nicht ein Wunder erwarten. Ich finde, der macht schon eine großartige Entwicklung durch.
Aber hin und wieder hat er doch mal Rückschläge.
Ja, aber du weißt auch, wie so Entwicklungen sind. Das geht doch nicht linear, sondern kreisend. Ne? Siehst du.
Ich habe ihn ja noch nicht ganz verloren gegeben.
Wen? Eoler oder Ludwig?
Ludwig.
Ach.
Jedenfalls ist auch noch... Auch hier ist ein Sturm im Anmarsch, nicht nur bei Tiamat, sondern auch hier zieht der nächste Sturm auf. Die Raben fliegen direkt hinein. Die werden ja auch wahrscheinlich irgendwo von der Sturmspitze kommen. Und ja, dass sie sich beeilen müssen, dafür hätten sie jetzt das Pergament auch nicht gebraucht. Das sagt ihnen der Sturm, das sagt ihnen allgemein die ganze Situation. Also geht es auch für die drei weiter, so schnell es geht.
Also es ist jetzt auch nicht irgendwie was Neues, weil dass der Sturm stärker wird, auch schon und das mit den falschen Booten hatten wir auch schon mal, ne? Mhm. Also irgendwie, bringt das die Geschichte gerade nicht so wirklich voran.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja. Andererseits, ich weiß ja, wie es weitergeht, bringt Ted da gerade so seine Personen in Stellung, sagen wir es mal so. Vor allen Dingen in der sankelanischen Edonitis. Mhm. Ne, da sammelt sich ja gerade so einiges an Personen an.
Ja, diejenigen, die da nicht sind, die sind entweder auf dem Hochhaus oder dann irgendwann auf dem Weg zum Abschießen.
Ja.
Ich merke schon immer, wenn sich mehrere Personen an einem Ort versammeln, dann wird es interessanter.
Du erinnerst dich an das Bild mit den Schafen, die man dann so in Gruppen zusammenfasst und dann wieder zurück in... Ha, ja? Ha. Gut.
Alle zurück dahin.
Also ich fand dieses Interview, was das angeht, auch sehr erleuchtend. Und ich habe mich sehr bestärkt darin gefühlt, dass Ted halt gesagt hat, er hätte das schon kommen sehen, dass Martin irgendwie sein Buch nicht so einfach zu Ende kriegt, weil er seine Schafe halt einfach viel zu weit weglaufen lassen.
Ja, das auch. Deswegen hast du es fürs Bildchen ausgesucht.
Ja. Also ich fand das sehr bezeichnend und Ted sprach dann ja auch davon, dass man natürlich mit zunehmender Bücherzahl auch ein gewisses Händchen dafür entwickelt, dass man dann halt weiß, wie man sie alle wieder dahin kriegt, wo man sie hinhaben will. Ich habe ja schon immer gesagt, dass ich glaube, dass das bei Herrn Martin einfach das Problem ist, dass der nicht weiß, wie er sie jetzt alle wieder dahin kriegen soll, wo sie nun eigentlich sein sollen.
Und wie gut tut dir das eigentlich, dass Ted Williams das Gleiche sagt?
Ja, großartig, oder? Dürfen wir den von den Gesprächen aus Westeros aber nicht liegen, wenn wir mit dem nochmal ein Crossover machen wollen, dann sind die ewig böse mit uns.
Wobei, ich glaube, das Lied von Eis und Feuer würden dir zustimmen wahrscheinlich.
Ja, da bin ich nicht so ganz auf dem Laufenden. Da bin ich ein bisschen hinterher von dessen wegen. Außerdem treibe ich mich jetzt inzwischen, lass das mich überlegen, auf mindestens drei verschiedenen Zeitebenen in Osten Art rum. da reicht's schon, dass ich da nicht durcheinander komme, weil ich habe jetzt hier den Stand von, wo wir im Podcast sind. Dann bin ich im Hörbuch schon deutlich weiter als im Podcast. Da bin ich schon in der Nonnenkönigin. Und zu lesen habe ich jetzt angefangen nochmal die Hexenholzkrone. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so eine schlaue Idee ist oder ob ich vielleicht statt die Nonnenkönigin zu hören, mir dann doch die Hexenholzkrone als Hörbuch dazu nehmen soll, damit ich da irgendwie nicht so durcheinander komme. Aber nun ja, das ist halt die Sache mit dem Podcast Raumzeitkontinuum. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig. So, passendes Stichwort Raumzeitkontinuum. Was möchtest du sagen?
Das
wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Nächstes Mal ein oder zwei Kapitel.
27 und 29 Seiten haben wir.
Du bedenkst bitte und hast auf deinem Plan, dass du A, wahrscheinlich sehr viel Zeit im Zug verbringen wirst nächstes Wochenende, aber B, gleichzeitig auch sehr viel Zeit mit sehr vielen strickenden Menschen verbringen wirst und dir da vielleicht doch nicht so viel Zeit hast.
Gut, dann machen wir dieses Mal 27 Seiten, dann können wir uns überlegen, ob wir das nächste Mal die 29 bis 25 machen.
Wir nicht, du entscheidest. Weil ja, ich sag mal, für mich ist das nicht so viel Aufwand, weil ich weiß ja, was passiert. Ich brauche es ja eigentlich nur einmal durchlesen, meine Notizen machen, weiß das alles wieder. Du brauchst da deutlich länger für, deswegen.
Ich sehe, was in der Zukunft bei mir an Terminen auf mich zukommt.
Dann mach's lieber, lass es uns lieber langsam angehen. Soll ja auch Spaß machen.
Ja, dann machen wir jetzt ein Kapitel, das 13.
Gut.
Und dann können wir mal nachdenken, das nächste Mal wieder zwei Kapitel zusammenzufassen.
So machen wir das. So.
Ja.
Dann singen wir ab.
ihr folgt uns sowieso schon hoffentlich überall, wo ihr euren Podcast abonniert habt. Ihr könnt uns kontaktieren über unseren wunderbaren Discord-Server, wo ihr euch jederzeit austauschen könnt. Außerdem könnt ihr uns kontaktieren über Instagram, Facebook und über zgetpodcast@gmail.com. Und wir freuen uns über jegliche 5-Sterne-Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl. Und gerne auch über schriftliche Rezensionen.
Ja. Damit bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer tschüss, bis in 14 Tagen.
Bis bald. Schneid das bitte raus, bevor es gegen mich verwendet wird.
Natürlich schneide ich das raus. Alles, was gegen uns verwendet werden kann, wird rausgeschnitten, auf jeden Fall. Boah, was eine Schweinerei. Ey, Frau Gossens, du bist doch echt eine doofe Tucke, ehrlich. Naja, so. Also, zurück zum Podcast. Marius. Mhm.